SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 19.
13. Februar. Heute in Longridge. Habe am Nachmittag Robert kennengelernt. Er ist ein junger Mann mit sehr blasser Haut und schmalen Schultern und wirkt insgesamt kränklich. Wie jemand, der Anstaltsunterbringung, zu wenig Schlaf und ständigen Stress gewohnt ist. Körperliche Untersuchung? Größe 5 Fuß 9 Zoll, Gewicht 155 Pfund. Kein Nystagmus, Strabismus, Knöchelklonus oder Babinski-Reflex. Andere Reflexe unmittelbar und gleichmäßig. Pupillen reagieren, keine Stigmata, die auf eine Parese hindeuten. Laut Anstaltsunterlagen ist die Wassermannsche Reaktion negativ. Er spricht normal, eher leise. Gesprächig wird er nur, wenn es um seine Wahnvorstellungen geht. Mehrere Manierismen. Wenn er gerade nicht spricht, zieht er mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand an seinem rechten Ohr. Oder er streicht mit dem linken Zeigefinger über die linke Seite seines Unterkiefers und tippt sich dann mit demselben an die Stirn. Lunge und Herz abgesehen von einem schwachen systolischen Geräusch über dem Apex negativ. Der Bauch ist leicht aufgebläht. Im linken unteren Quadranten ist Stuhl tastbar, was auf die Verstopfung hindeutet, die das Krankenhauspersonal angegeben hat. Puls 80, Blutdruck 134:78. Streitet jegliche Schmerzen oder Beschwerden ab, sagt aber, er leide unter Mouche Volante, Borborygmus und Antalgie. Begriffe, die er bei seinen Klinikaufenthalten aufgeschnappt zu haben scheint. Er ist der Ansicht, dass seine Verfolger diese Leiden bei ihm verursachen und man sie daher nicht behandeln kann. Mentale Untersuchung. Er ist sanftmütig, arglos, auf oberflächliche Weise freundlich, außer in Momenten offensichtlichen Misstrauens. Er macht den Eindruck, als hätte er ständig akustische Halluzinationen, hält gelegentlich inne, um über etwas nachzudenken, das er gehört hat, oder schüttelt den Kopf und lacht albern. Er hält selten Augenkontakt, aber wenn, dann intensiv. Die Augen weiten sich so sehr, dass sie aus den Höhlen treten, und es scheint, als starre er direkt durch den Gesprächspartner hindurch. Dann folgt ein überhebliches Lachen. Er scheint sich seiner selbst nicht bewusst zu sein. Speichel tritt ihm an den Mundwinkeln aus. Und als wir draußen in der Kälte umhergingen, lief ihm die Nase, aber er putzte sie sich nicht. Er riecht übel. Nimmt nur dann ein Bad, wenn man ihn dazu zwingt. Einsichtig ist er überhaupt nicht. Wenn man ihn fragt, warum er sich in der Klinik befinde, sagt er, um sich auszuruhen und erklärt, er werde ständig von einer Bande angegriffen, die er die Grubber nennt und die ihn schon damals in Boston malträtiert hätten. Die Welt, die Zivilisation und so weiter seien ständig durch einen Riss bedroht, den er, und zwar nur er, durch eine Reihe ritualisierter Wanderungen wieder flicken kann. Er bezeichnet diese Wanderungen als Nähen, so als wären seine Schritte die Nadel, mit der er Löcher in der Erde ausbessert. Dieses Nähen ist für ihn zum Sinn und Zweck seines Daseins geworden. Wenn er versagt, geschieht unbeschreibliches Leid. Er allein kann verhindern, dass Krieg ausbricht. Er hat unzählige Lebewesen vor dem Aussterben bewahrt. Schlechtes Wetter, Krankheit, all das spielt keine Rolle. Er kann sich keine Pause gönnen. Wie kaum anders zu erwarten, kann er nicht nachvollziehen, dass solche Leiden das Produkt einer Erkrankung sein könnten, die durch Isolation verschlimmert wird, und dass der Akt des Gehens im Grunde als eine Art Therapie fungieren könnte, wenngleich eine unvollständige. Wenn man bloß erwähnt, dass sportliche Betätigung und genügend Schlaf förderlich dafür wären, dass sich sein Zustand bessert, wird er wütend. Für ihn gibt es keinen Zweifel daran, dass die Grubber tatsächlich existieren. Dabei handelt es sich um extrem grausame Wesen. Zur Strafe für seine bisherigen Fehltritte haben sie ihn gefesselt, missbraucht, zerstochen, gehäutet und so weiter. Tatsächlich scheinen seine Peiniger ihn mit dem kompletten Arsenal der amerikanischen Industrie gefoltert zu haben. Bandsäge, Bohrmaschine, Schlepprechen, Schweißbrenner, dampfbetriebene Dreschmaschine, Schleifstein etc. Er hat handfeste Beweise, zeigt mir Narben an seinen Handgelenken und Fersen, wo ihm die Haut abgezogen und wieder angenäht wurde. Als ich ihm sage, dass das bloß normale Falten sind, wird seine Stimme höher und er fragt, ob ich das Murmeln, das Schreien hören kann, sagt, ich sei wohl taub und behauptet, dass Geräusche, alle Worte, alle Winde, alles Vogelgezwitscher nicht etwa verschwinden, sondern immer um uns herum bleiben. Dann berührt er wieder sein Gesicht, doch nach einer Weile beruhigt er sich und lauscht. Offensichtlich hört er wieder etwas, das ich nicht hören kann. Als wir fortfahren, sagt er, seit seiner Ankunft auf dem Lande seien andere Wesen aufgetaucht. Diese nennt er Seelenerben, und sie seien eher wohlwollend, auch wenn er bislang noch nicht wisse, wer sie sind und was sie wollen. Ihre Stimmen könne er gut verstehen, ihre Formen nehme er aber nur verschwommen wahr. Manchmal versucht er, sie zu zeichnen oder zu fotografieren. Er hätte gerne ein Gerät, mit dem er sie festhalten kann, hat schon Filmstudios angeschrieben und um Hilfe gebeten. Er wird immer unruhiger, als er merkt, dass ich ihm nicht glaube, bis er abrupt aufsteht und weggeht. Wie bereits bei früheren ärztlichen Beurteilungen zeigt der Patient einen klassischen schizophrenen Verlauf samt Wahnvorstellungen und Halluzinationen sowie motorischen Stereotypien und katatonischen Episoden. Dass die Großmutter unter nervösen Erschöpfungszuständen litt, deutet darauf hin, dass hier möglicherweise eine erbliche Komponente vorliegt. Die Mutter ist außerordentlich ängstlich, fast schon hysterisch. Eine latente Paranoia würde ich nicht ausschließen, insbesondere angesichts der Vorgeschichte der Mutter. Die Prognose ist schlecht. Obwohl er nicht mehr den sinnlichen Reizen des Stadtlebens ausgesetzt ist, hat sich sein Zustand verschlechtert. Und alles deutet darauf hin, dass er sich noch weiter verschlechtern wird. Auch wenn er bisher nicht gewalttätig war, kann weder ausgeschlossen werden, dass er sich irgendwann an einem vermeintlichen Aggressor rächen will, noch dass er sich auf einer seiner langen Wanderungen so stark erkältet oder verletzt, dass er daran stirbt. Es ist bereits vorgekommen, dass er vor lauter Erschöpfung zusammengebrochen ist, aber glücklicherweise war stets jemand in seiner Nähe, der ihm helfen konnte. Dass er ein geeigneter Kandidat für unser Verfahren ist, liegt auf der Hand. Ich gehe davon aus, dass Halluzinationen und Geisterglaube schnell aufhören werden, während die Fügsamkeit, die wir üblicherweise beobachten, den zusätzlichen Vorteil hätte, dass sie ihn künftig davon abhalten wird, auf Wanderschaft zu gehen. Dies habe ich der Mutter umgehend und mit eindringlichen Worten mitgeteilt, und jene brach daraufhin sofort in Tränen aus. Die schlechte Prognose hat man ihr schon früher mitgeteilt, und dies ist das erste Mal überhaupt, dass ihr jemand Hoffnung macht. Aber als ich den Ablauf erwähne und das kurze offene Zeitfenster in diesem Monat, bevor ich nach Philadelphia reise, um dort unser Verfahren zu demonstrieren, ist sie zögerlich. Bittet um mehr Zeit. 22. Februar. Ich hatte für Ende des Monats ein Treffen mit Lillian vereinbart, aber zu meiner Überraschung kommt sie schon heute in meine Praxis und besteht darauf, mich zu sprechen. Es hat einen Rückschlag gegeben. Robert hat anscheinend von einem Mitpatienten in der Anstalt, KP, von dem Eingriff erfahren. Nun hat er den eigentlichen Grund erraten, warum ich mich mit ihm unterhalten habe, und er zeigt sich mir gegenüber feindselig. Sein Verfolgungswahn hat sich ausgeweitet. Von einer bedeutungslosen Narbe eines Mitpatienten behauptet er, es handele sich um die Spuren einer barbarischen Säge. Die Mutter ist verzweifelt und wütend auf mich, obwohl ich dem Patienten nichts verraten habe. Und ich muss sie daran erinnern, dass unser Ansatz keine sichtbaren Spuren hinterlässt, dass KP nicht der Operation unterzogen wurde, ja nicht einmal dafür in Frage kommt. Als ich sie endlich beruhigen kann, besteht sie darauf, dass ich Robert noch einmal aufsuche und versuche, mit ihm zu reden. Ich erinnere sie daran, dass dies nicht notwendig ist. Sie ist sein Vormund, sie kann diese Entscheidung ohne ihn treffen. Sie beginnt zu weinen und fragt, wie wir den Eingriff vornehmen können, wenn er es nicht möchte. Leider begehe ich den Fehler, dass ich diese Frage wörtlich nehme, sodass sie meine Antwort nur noch mehr verstört. Wieder bittet sie mich, noch einmal in die Anstalt zu fahren. Ich erkläre mich bereit dazu, wobei ich zugeben muss, dass ich zögere. Langsam kann ich nachvollziehen, warum sie sich solche Sorgen macht. Und doch ist da etwas an dem jungen Mann. Die Schwere der Symptome, das Potenzial für eine Heilung, die verzweifelte Mutter, das mich enorm fasziniert. Lillian ist gerade gegangen, als aus dem Wartezimmer laute Stimmen zu hören sind. Zenobia kommt und teilt mir mit, die Mutter von SB sei wieder da und wolle mich sehen. Sie schreit, ich müsse es rückgängig machen, ich hätte ihre Tochter in sabberndes Gemüse verwandelt etc. Es ist wirklich furchtbar. Ich bin genauso verzweifelt wie Sie, auch ich hätte mir ein anderes Resultat gewünscht. Andererseits kommen auf eine SB 14 Patienten, denen es so gut geht, dass sie wieder daheim wohnen können. Ich wage nicht, Sie daran zu erinnern, dass Ihre Tochter schon zweimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Diesen Streit kann ich nicht gewinnen. Anders als beim letzten Mal lässt sich die verzweifelte Mutter nicht durch gutes Zureden besänftigen, und ich muss ihr damit drohen, dass ich die Polizei rufe, bevor sie endlich wieder geht. Es ist schon spät, und ich bin zutiefst erschüttert. 23. Februar. In der Anstalt bei Robert. Die Schwester sagt mir, dass sie ihn in die Jacke gesteckt haben, dass er Barbital bekommen hat und schläft. Dr. Barnes kommt. Er ist neu in Longridge, hat aber von mir gehört, macht keinen Hehl aus seiner Missbilligung, sagt, wenn ich hierher käme, sei das, als würde ich Fische aus einem Fass angeln. Ich weise ihn darauf hin, dass der Verwaltungsrat meine Besuche genehmigt hat, dass die Anstalt alle Mittel ausprobieren möchte, die ihr zur Verfügung stehen, um den besonders chronischen Fällen zu helfen. Dr. Barnes ändert seine Taktik, erinnert mich an mein Alter, seine Erfahrung etc., behauptet, er habe viel über unser Verfahren gelesen und sei der Ansicht, es richte nichts gegen Wahnvorstellungen aus, sondern habe ausschließlich Einfluss auf den Willen. Insofern sehe er zwar Potenzial bei Patienten mit chronischen manischen Erregungszuständen, habe aber wenig Hoffnung, dass der Eingriff bei jemandem, der sich bereits enorm anstrengen muss, um ein kohärentes Verständnis von der Welt zu entwickeln, für eine substanzielle Verbesserung sorgen könne. Mein Argument, eine solche Fantasie sei das Produkt eines Übermaßes an geistiger Assoziation, beeindruckt ihn nicht. Eine Zeit lang drehen wir uns im Kreis. Das Gespräch ist höflich, aber die Stimmung angespannt. Es ist klar, dass wir einander nicht mögen. Er gehört einer Generation an, die sich mit Stillstand und Monotonie abgefunden hat und die jubelt, wenn ein einst vielversprechender junger Mann lernt, wie man eine Socke stopft. Endlich kommt die Schwester und teilt mir mit, Robert sei wach und ich könne zu ihm. Er ist immer noch in der Jacke. Ich bitte die Schwester, sie ihm auszuziehen. Sie weigert sich, das könne nur Barnes anordnen, ich müsse warten etc. und lässt mich mit Robert allein, der trotz der latent anhaltenden Wirkung des Barbitals wieder sehr erregt ist. Sagt, die Grubber hätten ihm noch schlimmere Qualen angedroht, sollte er die Ärzte sein Gehirn kurz und klein hacken lassen. Wobei ihm nicht klar zu sein scheint, dass ich derjenige bin, der das erledigen würde. Er bittet mich, seinen Fuß zu untersuchen, sagt, dass sie ihm dort Gift, Samen und Funkdrähte injiziert hätten und dass er hören könne, wie sie aus seiner Ferse heraus sprechen und die Namen der Toten aufzählen. Als ich ihn darauf hinweise, dass es sich bei der Beule an seinem Knöchel, die ihm so viel Kummer bereitet, nur um eine kleine Krampfader handelt, beschuldigt er mich der Inkompetenz, sagt, ich sei kein Arzt, er sei der Arzt etc. Insgesamt macht er einen extrem verwirrten Eindruck. Dennoch ist es interessant, ihm zuzuhören, da er zwischendurch immer wieder ganz klar scheint und Dinge von sich gibt, die auf den ersten Blick fundiert, ja sogar poetisch erscheinen. Doch er führt keinen Gedanken zu Ende. Es ist anstrengend. Man spürt, wie verzweifelt er ist, dass ihm niemand glaubt. Es gelingt mir nicht, ihn zu überzeugen. Und je mehr ich es versuche, desto mehr scheint er sich aufzuregen. Niedergeschlagen verlasse ich den Raum, nicht nur, weil es mich mitnimmt, wie sehr er leidet, sondern auch wegen der fehlenden Courage jener, die sich offenbar damit zufrieden geben, dass der junge Mann auf diese Weise vor sich hin fantasiert. 24. Februar. Ich habe eine Nachricht von meiner Praxis erhalten, dass Lillian wieder da war und mit mir sprechen wollte. Sie hat nicht gesagt, warum, aber ich vermute, dass sie eine Entscheidung getroffen hat. Warum sonst sollte sie die weite Reise auf sich nehmen? 8. März. Das dritte Treffen mit Lilien. Heute ist sie elegant gekleidet. Baskenmütze, Bisamfellmantel, Samthandschuhe. Zu meiner Überraschung hat sie eine Abschrift meiner Rede an die Gesellschaft im letzten Oktober dabei. Sie hat wohl ein Exemplar der Proceedings aus der Anstaltsbibliothek in die Hände bekommen. Sie habe sie sorgfältig gelesen, sagt sie, und reicht sie mir, als ob ich sie auch würde lesen wollen. Ich sehe, dass sie einige rhetorisch besonders wirkungsvolle Sätze unterstrichen hat. Der Geist, der kostbarste Besitz des Menschen. Unsere sentimentale Bindung an die Erinnerung daran, wer eine bestimmte Person einmal war, die Wiederherstellung der ganzen Person, etc. Während sie die technischen Abschnitte anscheinend übersprungen hat. Sie ist gekommen, um mir mitzuteilen, dass sie sich endgültig gegen den Eingriff entschieden hat, dass sie mir für meine Zeit danken möchte, aber dass sie nicht wiederkommen werde. Das ist natürlich recht seltsam. Von ihrem Haus zu meiner Praxis braucht sie mit dem Auto 2 Stunden. Ich habe den Verdacht, dass sie entgegen ihrer Beteuerung immer noch unentschlossen ist und möchte, dass ich sie überzeuge. Sie erzählt mir, es gehe ihrem Sohn merklich besser und Dr. Barnes habe ihm erlaubt, heimzukehren. 2-mal habe der Doktor den Jungen zu Hause besucht und sei mit ihm im Wald spazieren gegangen. Robert spreche nach wie vor ständig von den Grubbern, aber er schlafe, wie sie glaube, und es gebe keine katonischen Sick-Episoden mehr. Ich bin wirklich kein Anhänger von Freud, aber ein solcher Fehler bei einem Wort, das jemand hasst, fürchtet, lässt sich schwerlich ignorieren. Ich streite mich nicht mit ihr. Sie ist hergekommen, um mir abzusagen, aber es ist offensichtlich, dass sie Zweifel hat. Warum hätte sie sonst herkommen sollen? Ich danke ihr, wünsche ihr alles Gute und sage ihr, dass sie gerne jederzeit wiederkommen darf. Wie zu erwarten, zögert sie. Sie möchte wissen, ob ich mit Barnes Ansatz einverstanden bin, ob es nicht vielleicht eine bessere Methode gibt. Ich sage ihr, dass ich froh bin, dass der Junge nicht mehr in einer Zwangsjacke steckt, dass Dr. Barnes eindeutig eine heilsame Wirkung auf ihn hat und dass man sich vielleicht gar nicht mehr erhoffen kann. Ja, sagt sie, vielleicht könne man sich wirklich nicht mehr erhoffen. Ich gebe ihr ihre Zettel zurück. Ich sage ihr, ich hätte noch einen anderen Patienten, der auf mich warte, was auch stimmt. Sie möchte wissen, ob ich eventuell vorbeikommen und mir ihren Sohn doch noch einmal anschauen würde. Bei Ihnen zu Hause, frage ich. Sie stellt klar, nur ein einziger Besuch, um festzustellen, ob ich nach wie vor die Operation empfehlen würde. Sie wisse, dass es eine weite Reise ist, aber sie werde für die Reisekosten aufkommen, etc. Ich frage sie, was Dr. Barnes von meinem Besuch halten würde. Ach, ich müsse ja nicht unbedingt an einem Tag kommen, an dem Barnes da sei. Ich solle ja nur mit Robert sprechen. Ich werde also am Samstag hinfahren, auch wenn ich davon ausgehe, dass ich meine Zeit verschwende. Bestimmt wird sie ihre Meinung wieder ändern. Aber es kommt mir vor, als hätte sie mir den Federhandschuh hingeworfen. Es ist, als ob meine Weitsicht auf die Probe gestellt wird, und sie ist die Jury. Vernunft, Pragmatismus und sogar simple Mathematik legen nahe, dass ich mir die Mühe sparen sollte. In der Zeit, die mich diese sinnlose Reise kostet, könnte ich 6 Patienten behandeln. 11. März. Heute zu Robert gefahren. In meiner Eile habe ich das Wetter nicht bedacht. Der Wärmeeinbruch hat dafür gesorgt, dass die Straße mit eisigem Schneematsch überflutet ist. Ich muss das Auto stehen lassen, Stiefel und Regenmantel aus dem Kofferraum holen und die letzte Meile zu Fuß gehen. Ein großes gelbes Haus, eigentlich recht malerisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, welchen Eingang ich nehmen soll, aber nach ein paar Mal klingeln werde ich von einer Frau begrüßt, die nur das finnische Dienstmädchen sein kann. Mir kommt der Gedanke, was sie wohl von dem jungen Mann hält, als könne mir die hartherzig dreinblickende Frau in Schürze und Kopftuch irgendwie neue Erkenntnisse über den Fall liefern. Aber dafür bleibt mir ohnehin keine Zeit, denn gleich hinter ihr kommt Lillian an die Tür. Sie ist sichtlich aufgewühlt. Am Abend zuvor hat sie Robert gesagt, dass ich ihn besuchen komme, und er war einverstanden. Oder tat zumindest so, denn als sie heute Morgen aufgewacht ist, war er fort. Natürlich hat sie sich längst daran gewöhnt, dass er wandern geht, ohne ihr Bescheid zu sagen, aber sie befürchtet, dass sie meine Zeit vergeudet. Sie führt mich ins Wohnzimmer. Ich nehme Platz, und sie setzt sich dicht neben mich. Sie sagt, sie habe Zeichen erhalten, die ihr bei ihrer Entscheidung helfen sollten. Eine stumme Eule in der Eiche, ein unbekannter Knopf zwischen zwei Steinplatten in der Küche. Zum ersten Mal nehme ich wahr, wie hübsch sie ist. Das alte Haus verleiht ihrer Schönheit eine fast märchenhafte, tragische Dimension. Sie wirkt in dieser Umgebung ganz anders als sonst. Ich muss an die Männer denken, die in ihrem Leben aufgetaucht sind. Ein Tanzlehrer, ein Nachbar und jetzt, wie ich vermute, Barnes. Weiß sie, welche Wirkung sie hat? Oder geschieht das unbewusst, als eine Art Überlebensstrategie? Zum Glück kommt die Finnin und bringt Tee. Wir sprechen über die Straßen, das Wetter. Lillian fragt sich, was mit Robert ist, versucht nervös Zeit zu schinden, indem sie mir ein paar Erbstücke zeigt. Ein Porträt ihres Vaters, einen ausgestopften Vogel, ein paar unscheinbare Antiquitäten. Sie verstummt, steht auf, verlässt den Raum, kommt zurück und sagt, sie dachte, sie hätte etwas gehört. Aber da ist nichts. Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Ein Mädchen von 16 oder 17 Jahren kommt die Treppe herab. Lillian stellt sie vor, es ist Roberts Schwester Helen. Sie beäugt mich misstrauisch. In ihren Augen liegt ein Anflug von Erschöpfung und Verbitterung. Ich kann mir kaum ausmalen, wie es sein muss, im Schatten solch chaotischer Umstände aufzuwachsen. Schließlich frage ich Lillian, ob wir vielleicht nach ihm suchen sollten. Dass ich wieder abreise, wenn wir ihn nicht finden, verschweige ich ihr. Sie ist einverstanden. Sie führt mich durch die Küche hinaus auf ein Feld. Es schneit, aber man kann immer noch Fußspuren sehen, die den Hügel hinaufführen. Überall liegen umgestürzte Bäume, Kastanien, wie sie mir erzählt. Bei jedem Sturm falle wieder einer um, dabei seien sie früher so prächtig gewesen. Sie erzählt mir, wie sie als Kind körbeweise Kastanien gesammelt habe. Das sei eine ihrer schönsten Kindheitserinnerungen, und sie könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Pilz und Roberts Krankheit ein und demselben Prozess angehören, dass sie irgendetwas Böses von innen angegriffen hat. Was, wenn er genauso infiziert wurde wie die Bäume? Ich sage ihr, dass niemand die Ursache für seine Krankheit kennt, aber diese Hypothese hätte ich noch nie gehört. Auf jeden Fall, sagt sie, sei noch ein letztes Wäldchen übrig und manchmal gehe er dorthin. Ja, bestätige ich, er glaubt, dass er die Bäume dort retten kann, das hat er mir erzählt. »Er hat Ihnen so viel erzählt«, sagt sie. »So offen ist er sonst niemandem gegenüber.«